Es ist schön, wieder unter euch zu sein. Ich habe mich gefreut, gestern Abend, als ich an die Zeit dachte, als wir hier waren. Ja, und ich dachte, ich muss euch das einfach sagen. Das war einfach eine Gnade, wie Gott uns geführt hat. Nach 14 Jahren Tansania, Afrika, sind wir nach Forthausen gekommen. Keine Ahnung, wer in Forthausen ist und wie es da sein wird. Wir kannten ja die Gemeinde überhaupt nicht. Hardy Pleuser hat uns geschrieben und dann trafen wir uns in Wiedenest auf der Konferenz. Ich fahre auf den Parkplatz, neben mir fährt auch ein Auto her. Sind Sie Bruder Allgeier? Sind Sie Bruder Pleuser? Ja, das hat gepasst. Und dann habt ihr uns aufgenommen. Das war eine große Gnade von Afrika. In eine Stadt, in eine Großstadt rein, das wäre für unsere 6 Kinder ein Horror gewesen. Aber hier war es so ähnlich wie Afrika. Da hinten beginnt gleich der Wald und die Kinder konnten raus und es gab viele Kinder hier in Forthausen. Wir wurden aufgenommen, die Kinder konnten raus, auch wenn es regnet, barfuß über den Split laufen, das war für sie kein Problem. Von Afrika her waren die Fußsohlen so stark. Und ihr habt uns angenommen, aufgenommen, ja, wir waren ja so halb Afrikaner. Und ich habe immer wieder in den Predigten und so weiter erzählt, in Afrika war es so und so, bis einer mal gesagt hat, es reicht jetzt mit Afrika. Aber ja, ich zitiere heute noch immer wieder mal Afrika. Ja, ich soll auch viele Grüße sagen von meiner Frau, der Doris, und auch von unseren Kindern. Es geht allen soweit gut. Wir sind also wieder für ein halbes Jahr jetzt in Mülheim an der Ruhr und pflegen meine Schwiegermutter, die ganz dement ist. Aber Gott gibt uns Gnade, sodass es für die Doris nicht zu schwer ist. Und ich unterstütze sie, soweit ich kann. Hebräer 12, 1-2. Armin hat schon mal angefangen. Dankeschön für die liebe Einladung und das Willkommen heißen. Du hast schon mal bereits den Text gelesen und hast deine Gedanken zugesagt. Und das finde ich auch interessant, wenn von vielen Seiten, du siehst es so, ich sehe das so, der andere sieht es so, wir kriegen eine Breite im Wort Gottes, dass wir das Wort Gottes wirklich von verschiedenen Seiten beleuchten und besehen können. Und das ist schön zu sehen. Hebräer 12, 1-2. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus. Was ist der Unterschied zwischen einem Fußballspiel und dem Wettlauf, wovon der Hebräerbrief spricht? Andere Übersetzungen sprechen von Wettlauf. Hier Schlachterübersetzung sagt von dem Kampf. Wettkampf, könnte man auch sagen. Was ist der Unterschied? Heute Abend ist ja das Fußballspiel Deutschland, die Schweiz. 21 Uhr, 22 Männer bemühen sich auf dem Rasen 90 Minuten lang, den Ball irgendwo ins gegnerische Tor zu kriegen. 47.000, so habe ich im Internet gelesen, sitzen auf den Rängen und schauen zu. Eigentlich ist das Gleiche, was der Hebräerbrief sagt. Er sagt von einer Wolke von Zeugen. Wir wissen nicht, wie viele sind, sie sind aber viele, sehr, sehr viele, sind alle die, die vorausgegangen sind und das Ziel schon erreicht haben. In Hebräer 11, dem Kapitel zuvor, werden einige der Glaubenszeugen aufgeführt, Abraham und so weiter. Die Glaubensmänner, die Glaubenshelden und die Glaubensfrauen, die Heldenfrauen, die sind schon vorausgegangen und die haben sich nicht irgendwo hingesetzt, die sind nicht irgendwo. Das ist wie eine Wolke, die uns umgibt. Wir sehen sie zwar nicht, aber die schauen auf uns. So verstehe ich das Wort. Die schauen auf uns. Die unsichtbare Welt ist da. Ich glaube sogar, dass sie teilnimmt an diesem Gottesdienst. Wettkampf im Hebräerbrief. Männer und Frauen, Jugendliche und Kinder kämpfen. Einen geistlichen Kampf. Viele sind das. Wir können sie nicht zählen. Es sind nicht alle, die in Kirchenregistern verzeichnet sind. Da sind noch viele andere dabei und manche stehen da drin in Kirchenverzeichnissen, die gehören gar nicht dazu. Ja, aber der Herr kennt die Seinen, so hat es der Liederdichter gesagt. Es kennt der Herr die Seinen und hat sie stets gekannt. Die Großen und die Kleinen in jedem Volkenland, in jeder Farbe und Rasse, in jeder Nation kennt der Herr die Seinen. Und er hat seine Augen gerichtet auf jeden Einzelnen. Zu verstehen ist das nicht. Es sind ja Millionen, Milliarden. Ja. Und jeden kennt er mit Namen. Und seine Augen sind auf jeden gerichtet. Das ist einfach Gott. Unverständlich für uns, aber wir können es glauben. Und ich will es glauben. Und die unzähligen Zuschauer in der unsichtbaren Welt. Ich denke manchmal, Mama und Papa, die schon vorausgegangen sind, was werden sie sagen, wenn der Hans so und so und so und so handelt und so denkt, wenn er fällt, wenn er Fehler macht, wenn er sündigt. Das werden Mama und Papa sagen, meine Mutter war eine tiefgläubige Frau. Großes Vorbild für mich. Papa, aber der ist selig gestorben. Es geht nicht um Tore schießen, sondern Jesus nachzufolgen in dem Kampf und ans Ziel zu kommen. Jesus nachzufolgen. Erstmal einzutreten in den Kampf, ein Ja zu sagen zu Jesus, zu seinem Wort, zu seiner Einladung, zu dem, was er am Kreuz auf Golgatha für mich, für jeden Menschen auf dieser Welt getan hat. Und dann dabei bleiben, dranbleiben, dabei bleiben, aushalten, durchhalten, ans Ziel kommen, wachsen im Glauben. Ja, es reicht nicht, wenn wir einmal Ja gesagt haben und vielleicht einmal getauft worden sind und dann, am Schluss werden wir ja im Himmel sein. Nein, Gott möchte, dass wir vorankommen im Glauben, dass wir wachsen im Glauben, dass wir gestandene Christen sind und werden, dass wir ein Salz sind, ein Licht für diese Welt. Ja, dass wir unser Licht leuchten lassen vor den Menschen. Dass wir das Salz ausstreuen, das Wort ausstreuen, dass wir hingehen. Am Ende hat der Herr Jesus zu seinen Jüngern gesagt, geht hin in alle Welt. Es geht nicht nur für die Missionare, nein, für uns alle, für jeden. Jeder von uns ist ein Botschafter Jesu Christi. Jeder von uns. Zu Hause, da fängt es an. Damals in Jerusalem. Fangt an in Jerusalem, hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt. Und dann Galiläa. Ja, und ich würde es übertragen in deiner eigenen Familie. Und dann in deiner Nachbarschaft, dann an deinem Arbeitsplatz, in der Schule und so weiter. In deinem Dorf, in deiner Stadt, in deiner Verwandtschaft und so weiter. Es geht nicht um Tore schießen. Jesus nachzufolgen. Und zu zeigen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Menschen, die Gott nicht kennen, und ich, der ich Jesus Christus kenne, der ich ihm nachfolge. Die Liebe muss rüberkommen, die Liebe untereinander, unter den Gotteskindern, unter den Christen, aber auch die Liebe Gottes, die jeden Antentürer ist. Das wird mir nicht einfach. Jeden annimmt, wie er ist, seine Besonderheit, jeden annimmt, jeden achten, als ein Geschöpf Gottes, für den Jesus gestorben ist und auferstanden ist, den er liebt hat. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, auch den, der in der Gosse liegt. Ja, ich denke da oft zurück an die Zeit, die 10 Jahre her, als wir runterfuhren und ins Hexenhäuschen gingen und die Brüder abholten. Ja. Es geht nicht um Tore schießen, sondern Jesus nachzufolgen. So seid ihr meine wahren Jünger, so ihr mein Wort annehmt und auslebt, zu Hause und darüber hinaus nicht nur da. Und ist uns bewusst, dass da einer da ist, unser Feind, Gottes Widersacher, der Teufel, der uns davon abbringen will. Der ist jeden Tag am Werk, der schläft nicht. Tag und Nacht ist er am Werk, um mich und dich abzubringen von dem Lauf. Lahm zu legen in dem Kampf. Knüppel zwischen Beine zu werfen. Dich zu verführen, das Ziel zu verrücken. Das ist wichtig, das ist wichtig. Mach erst mal das und das und das und das und das. Sind 1000 Dinge. Er hat schon damals Adam und Eva im Paradies verführt. Sollte Gott gesagt haben? Die Stimme kennen wir bis heute. Sollte Gott gesagt haben, sollte das alles stimmen, was in der Bibel steht? Kann man das heute noch so sehen? Ist es heute noch so zu nehmen? Von 1. Mose 1 bis Offenbarung zum Schluss. Er ist der Verführer, er ist der Dieb, er ist der Vater der Lüge. Das muss uns immer wieder bewusst sein. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, wir kämpfen gegen den Teufel und seine Dämonen. In Afrika war das ganz klar. Es gibt eine unsichtbare Welt, es gibt Dämonen, es gibt böse Geister. Das ist doch ganz klar. Und es gibt Menschen, die mit Dämonen einen Bund haben. Und die können dich verfluchen und dann bist du geliefert. Wenn du keinen besseren Schutz hast. Der eine Afrikaner, der Christ hat gesagt, mir kann der Zauberdoktor nichts anhaben. Ich stehe unter dem Blute Jesu. Er kann mich nicht verfluchen. Sonst die zu unserem Sohn kam, der Angestellte eines Tages und redet mit ihm, auf einmal spricht eine andere Stimme aus ihm und sagt dann, wir sind von Pemba gekommen, um dem Hamadi zu helfen. Eine andere Stimme. Ja, das sind Dämonen. Mit denen haben wir es zu tun. Wir sehen sie zwar nicht, mit denen haben wir zu tun. Und davon spricht der Paulus immer wieder. Seinen Briefen. Jesus hat Dämonen ausgetrieben. Und er hat auch uns befohlen, treibt die Dämonen aus, die Teufel aus. Nicht gegen Menschen kämpfen wir, das sind nicht unsere Feinde, nein, gegen den Teufel und seine Dämonen. Der Kampf, von dem der Hebräerbrief spricht, wird in Epheser 6, Vers 12 folgendermaßen bezeichnet. Ja, hier sind wir. Epheser 6, Vers 12. Unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, also nicht gegen Menschen, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Als ich mich am Donnerstag nochmal hinkniete, über dieser Predigt beten wollte, ja, ich versuche dann oft, Gottes Angesicht zu suchen, ja, Gottes Nähe zu suchen im Gebet. Es heißt da auch in Psalm 27,8, in meinem Herzen wiederhole ich deine Worte, kommt vor mein Angesicht, suchet meine Nähe. Ja, Herr, das will ich tun. Ich will vor dein Angesicht treten, das wollte ich. Ja, da kamen 1000 Gedanken. Ich weiß nicht, ob du sowas auch kennst. Wenn du beten willst, kommen 1000 Gedanken und noch mehr. Oh, Mensch, die Reparatur vom Auto. Ja, Herr, du weißt, ablegen. Der Nächste, komm, der Garten und das viele Unkraut im Garten. Ich müsste eigentlich im Garten und das Unkraut jäten im Garten. Und so weiter und so fort. Darum auch, hat der Herr Jesus gesagt, wenn du beten willst, geh in dein Kämmerlein. Da bist du wenigstens abgeschirmt von den Sachen, die um dich herum sind. Darum ist es gut, also für mich, ich die Augen zumache, dass ich die Sachen nicht sehe, den Garten nicht sehe und das Auto nicht sehe, kann ich mich eher auf Gott ausrichten. Herr, ich suche deine Nähe. Heißt es auch in einem kurzen Lied, ich suche deine Nähe. Aber nicht nur der Kampf, wenn ich mich hinkniee, mir fiel da auch ja von Afrika nochmal ein Kampf ein. Und das müssen wir auch im Kopf haben, im Hinterkopf haben. In Matemanga, Hans-Dieter war schon geboren, war ein oder zwei Jahre alt, fing nachts an zu schreien. Er stirbt in eine Ecke. In Matemanga waren wir von lauter Muslimen umgeben. Und nachts gingen oft die Goma Yashetani, das heißt, die Teufelstrommel wurde da geschlagen. Grässlich. Die Afrikaner sagen Goma Yashetani, das heißt, die Trommel des Teufels. Und dann fallen Leute in Trance und so weiter und so fort. Hans-Dieter, der kleine Junge, hat geschrien. Doris nimmt ihn auf den Arm. Er stiert in eine Ecke und schreit und schreit und ist nicht zu beruhigen. Wir haben gebetet. Wir haben geboten im Namen Jesu. Und manchmal muss man gebieten. Ja. Dann ist er zur Ruhe gekommen. Geboten im Namen Jesu. Den finsteren Mächten gebeten. Aber das gibt's noch nicht nur in Afrika. Eine junge Frau, Familie, zwei oder drei Kinder, kam eines Tages nach dem Gottesdienst zu mir, sagte, Hans, macht ihr auch Hausbereinigung? Ja, was meinst du denn damit? Ja, weißt du, bei uns in der Wohnung, da bewegen sich manchmal die Puppen von den Kindern. Das Spielzeug bewegt sich, ohne dass da jemand da ist. Und kannst du da beten dagegen? Ja, dann sind wir gegangen und haben gebetet. Und geboten im Namen Jesu. So was gibt es auch in Deutschland also. Ich saß über der Predigt vorgestern, habe ich gefragt, Doris, was ist denn dein Kampf zurzeit? Ja, sagt sie, ein Ja zu finden zu den Wegen Gottes. Wir wissen nicht, wie lange es noch geht mit meiner Schwiegermutter. Ja, wir sind auf Absprung. Wenn die Schwiegermutter nach Hause geht, wird das Haus verkauft. Und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Ich bin jetzt 80. Die Doris ist noch 9 Jahre jünger, ja. Aber dann denkt man an Altenheim, Seniorenheim und ja, man kann sich dann nicht mehr so selber helfen. Die Kinder sind irgendwo zerstreut in ganz Deutschland und so weiter. Ja, das meinte die Doris, ist ihr größter Kampf zurzeit, ein Ja zu finden zu den Wegen, die Gott uns führt. Weiß nicht, wie es bei dir ist. Und dann gibt's noch andere Mächte, die uns Schwierigkeiten machen, wie ich schon angefangen habe zu sagen. Ja, kann man dem allen noch so glauben, wie das verkündigt wird, wie es so in der Bibel steht? Die einen sagen so, die Wissenschaft sagt so, man ist hin und her gerissen. Ich staune nur, da wo das Evangelium verkündigt wird, da sind Menschen da und hören zu. Heute Morgen auch. Ich danke Gott dafür. Danke Gott dafür. Paulus sagt zu seinem Mitarbeiter Timotheus, kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört. Der zu einem Leben im Glauben gehört. Ich erinnere mich noch an den Bibellehrer Willi Salberg vor meiner Bibelschulzeit. Er sagte, der Kampf in der alten Luther-Übersetzung wurde so übersetzt, der Kampf, der uns verordnet ist. Und er meinte, wenn der Arzt dir etwas verordnet, dann ist es wichtig, dass du das Medikament nimmst, auch wenn es schlecht schmeckt. So hat Gott uns das verordnet und er achtet auf uns, dass er uns nicht zu viel auflegt. Ich weiß, das ist leicht zu sagen, wenn es einem gut geht. Manche kämpfen einen Kampf. Ja, ich weiß und ich habe hohe Achtung davor, wie sie den Kampf kämpfen und wie sie den Kampf durchstehen. Ja. Der Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört und gewinne den Siegespreis, das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Berufen zur Herrlichkeit. Und scheinbar war das ziemlich am Ende seines Lebens von Apostel Paulus, da heißt es in 2. Timotheus 4, Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft. Er hatte wirklich einen Kampf, ja. Nicht einfach. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Er nennt den Kampf gut. Den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Den Fort ist mir beigelegt, die Krone und so weiter. Was ist wichtig in diesem Kampf? Wichtig ist, jede Last abzulegen, wie Darwin schon gesagt hat. Jede Last, alles, was hindert, ablegen. Jeden Ballast ablegen. Alles Unnötige, weg damit. Dinge in unserem Leben, die nicht unbedingt Sünde sind, aber hinderlich sind. Ich denke an Matthias. Irgendjemand in Deutschland gehört zur Gemeinde. Er ist Mitglied in der Gemeinde. Er hat Dienste in der Gemeinde. Er ist bei der Freiwilligen Feuerwehr. Er ist beim Sportverein. Er ist bei diesem Verein und jenem Verein und dem Verein auch noch. Und dann hat er wahrscheinlich auch noch Twitter und Facebook und Instagram und so weiter. Matthias hat einfach zu viel am Kopf. Nicht unbedingt, das muss nicht unbedingt Sünde sein, aber das sind Dinge, die einfach zu viel sind. Ablegen, da macht ja der Hebräerbrief einen Unterschied, dass wir ablegen sollen, was uns belastet und die Sünde. Also Dinge, die einfach zu viel sind, die uns hindern. Was schleppe ich oft alles mit mir? Wir müssen Prioritäten setzen. Monika, die Cousine von Doris, machte vor einigen Jahren den Jakobsweg in Spanien von Lyon bis nach Santiago de Compostela und dann bis ans Ende der Welt, so heißt es dort, nach Finisterre. 320 Kilometer zu Fuß. Wir treffen uns oft mit ihr und sie hat uns dann erzählt, sie hat auch eine kleine Schrift zusammengestellt über diesen Weg. 4 Wochen unterwegs mit Rucksack nur, zu Fuß. Keinen Träger, Kein Helfer, nein. Alleine oder sie hatte noch jemand dabei. Die Faustregel war, in den Rucksack, da tut man 10% an Gewicht von seinem eigenen Gewicht. Also zum Beispiel mir 8 Kilo darf ich mitnehmen. Nein, 9 Kilo darf ich mitnehmen. Sie durfte 8 Kilo in den Rucksack packen. Ja, da legt man jedes Ding auf die Waage. 8 Kilo. Sonst ist das zu viel, sonst schafft man das nicht, den Rucksack zu tragen, 4 Wochen lang und so weiter. Ja. Was haben wir oft in dem Rucksack alles drin? Guck mal rein, was du auspacken könntest, was du wegtun könntest, was du wegtun solltest, was dir Not macht immer wieder. Und du kriegst es oft nicht los. Meinst, du musst da und hier und überall noch mitmachen. Setz Prioritäten einfach. Wichtig ist zweitens, die Sünde abzulegen, die uns so leicht umstrickt. Ja, was ist denn da in meinem Leben? Es war auch Sünde bei mir, die sich 10 Jahre mit mir rumgeschleppt habe, 10 Jahre. Ich habe immer wieder gesagt, ich vergebe das, was mir angetan wurde in Afrika. Nicht von den Afrikanern, sondern von den eigenen Leuten. Ich habe es rumgeschleppt. Ja, es war teils Sünde, aber teils auch einfach eine Last, die ich nicht loskriegte. Ich habe immer wieder gesagt, Herr, ich vergib ihm, was er mir angetan hat. Vergib ihm, aber ich habe es nicht losgekriegt. In Fulda kam ein Pastor aus Argentinien und predigte und hat erzählt, was ihm angetan wurde von seinem Co-Pastor. Der hat es losgekriegt. Nach der Veranstaltung bin ich zu ihm gegangen und sagte, kannst du mir bitte helfen? Ich habe auch einen Stachel in meinem Herzen. Kannst du für mich beten? Einfach für mich gebetet, Hände aufgelegt. Los war der Stachel. Ja, manchmal können wir uns selber befreien, aber manchmal brauchen wir einfach Seelsorge. Jemanden, der uns hilft, darum sind wir ja zusammengefügt worden von Gott in die Gemeinde, in eine Familie, Glieder an einem Leib. Und der eine dient dem anderen. Und jeder kann dem anderen irgendwie, irgendwo dienen. Und ich sagte schon oft, auch hier in Forthausen, du musst nicht Pastor sein, du musst nicht ausgebildeter Seelsorger sein. Oft heißt es nur zuhören, dem anderen aktiv zuhören, mittragen, mit Erbarmen haben, mit leiden. Und dann für den anderen einfach beten, das kann doch jeder beten. Die Sünde, die uns so oft und so leicht umstrickt. Ja, da sitzt der Petrus am Feuer und wärmt sich. Kommt ein Mädchen und sagt, du warst doch dabei. Ich? Nein. Oh, wie oft habe ich geschwiegen und habe nicht bekannt und so weiter. Wie oft hätte ich reden sollen und war still. Wie oft habe ich geredet und es war nichts dahinter einfach. Ja, jetzt ist ja die Steuer dran vom letzten Jahr und da kann man ja leichten Klicks machen, da ist nichts und so weiter. Und das machen doch alle. Das ist so eine leichte Ausrede. Nein, nein, wir sind nicht alle. Wir machen ordentliche Steuererklärung, wenn es auch so verführerisch manchmal ist, dies und jenes nicht anzugeben und so weiter und so fort. Ja, da steigt der König David aufs Dach und sieht die Frau. Bums, lässt er sie holen und schon Ehebruch. Sündigen kann jeder. Ja, ich denke an HW von unserer Bibelschule in Brake. Er hat gesagt, Schüler, ich bin zu jeder Sünde fähig. Und das war wirklich ein geistlicher Mann. Bin zu jeder Sünde fähig. Das muss ich mir immer wieder merken und sagen, du bist zu jeder Sünde fähig. Und wenn ich so manchmal mein Herz anschaue und welche Gedanken aus meinem Herz aufsteigen, dann muss ich sagen, ja, ich bin doch zu jeder Sünde fähig. Wenn eine Frau ansieht, ihre zu begehren, da hat schon die Ehe gebrochen. Die Spinne, die uns leicht umspinnt. Nacht, das Handy, das Internet, Pornografie und so weiter und so fort. Manchmal können wir uns selber befreien, ja, wie die Spinne, die uns eingesponnen hat, die Sünde, die uns gefangen hat. Aber manchmal brauchen wir einfach Hilfe, dass wir zu jemand anders gehen und sagen, komm, bete mal für mich. Das ist Demut, besonders wenn auch der Pastor zu einem Gemeindemitglied geht und sagt, kannst du für mich beten? Und es ist eine Gnade, wenn man Schwestern und Brüder in der Gemeinde hat, die für einen beten können. Ja. Wichtig ist, mit Ausdauer laufen in dem Kampf. Armin hat es schon erwähnt. Es ist kein Sprint, kein 500-Meter-Sprint. Es ist auch kein 10-Kilometer-Lauf. Nein, meistens sind 70, 80 Jahre oder noch mehr. Für manchen sind es viel weniger. Man weiß es nicht. Es ist eher ein Marathonlauf. Ein Vielseitigkeitsritt. Durch Berg und Tal, über Bäume und Stöcke, über Felsen und so weiter. Mit Ausdauer laufen, dranbleiben. Noah blieb 120 Jahre dran an dem Schiff und baute trotz des Spottes und des Hohnes der Leute, die vorbeigekommen sind und haben über ihn gelacht. Manchmal lachen die Leute über uns. Ja, das müssen wir in Kauf nehmen. Dulden, ertragen, Ausdauer haben, unter etwas bleiben, so sagt uns die Elberfelder in der Auslegung. Ausharren, unter üblen Bedingungen ausharren. Etwas, das böse ist, ertragen, durchhalten und das Ziel erreichen. Und das Ziel erreichen. Auf das Ziel schauen. Wichtig ist, wichtig ist hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Hinschauen auf Jesus. Im Griechischen ist da auch enthalten, wegschauen von etwas, hinschauen zu etwas. Oh, was nimmt unsere Gedanken und unsere Augen oft gefangen? Wir sind oft gefangen in Dingen. Gefangen in Dingen. Und wohl dem, der jemand hat an seiner Seite, der ihm helfen kann. Dass man zusammen am Abend beten kann als Ehepaar, als Geschwister. Und so weiter. Da ruft mich meine Schwester Gretel an. Hans, kannst du für mich beten? Da ruft mich jemand an aus Süddeutschland. War im Hauskreis von meinem Bruder Walter. Mein Bruder Walter ist vor 3 Jahren gestorben. Hans, kannst du jetzt für mich beten? Der Walter ist ja nicht mehr da. Ja, wir dürfen einander dienen. Und wenn's nur in Anführungszeichen ist mit Gebet, das ist oft nicht nur. Das ist ein Mann, das ist eine Frau, die beten kann. Die beten kann mit einem anderen. Ich denke immer noch zurück, als wir von Afrika zurückkamen, haben wir uns noch mal auf die Skier gewagt. in der Nähe von Oberstdorf, Kleinwalsertal. Dann haben wir gesagt, bin ja früher schon mal Ski gefahren, wir nehmen unseren Skilehrer und lassen uns ein bisschen zeigen, wie man heute so fährt. Das ist ja anders, als man früher fuhr. Und dann haben wir eine Skilehrerin gefunden und die hat uns dann eingewiesen, wie man heute fährt. Bergski vor, Talski zurück und so weiter. Ja. Und du musst immer dahin schauen, wo du hinfahren willst. Ja. Schaut er jetzt auf mich, wie ich das mache. Sie ist vorausgefahren, wir hinterher. Ist das nicht wunderbar? Ich schaue auf Jesus, wo er mich führt. Ich schaue auf Jesus in dem Kampf, der mir verordnet ist. Ich schaue auf Jesus mit den Lasten, die ich zu tragen hat. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Ja. Jeder. Wir sind nicht im Paradies. Wir sind noch hier auf der Erde. Das Paradies, der Himmel, der kommt erst. Ich schaue dahin, wohin ich fahren will. Ich schaue auf Jesus. Nein, wir stecken nicht den Kopf in den Sand. Wir sind noch ganz in der Welt und umgeben mit allem Chaos. Denken wir an die Kriege rechts und links, vorne und hinten und so weiter. Und der Kampf, der uns verordnet ist. Aber wir schauen auf Jesus. Als Jesus damals vor dem Grab von Lazarus stand. Da sagte Martha zu ihm, der ist schon 4 Tage im Grab, der stinkt schon. Da ist nichts mehr zu wollen. Da heißt es, Jesus sah zum Himmel auf und betete. Der Sohn Gottes, Gott selbst, er sah zu seinem Vater auf und betete. Vater, ich danke dir, dass du mein Gebet erhört hast. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus. Ja. Jesus war ständig mit dem Vater vereint. Ich kann nichts von mir selber tun, sagte er. Was mir der Vater zeigt, das tue ich. Er war ständig in der Verbindung mit dem Vater. Das schaffe ich einfach nicht. Ich muss dann immer wieder den Herrn suchen. Ja. Mich ausrichten auf ihn. Herr, bitte vergib mir. Jesus war ohne Sünde. Da war nichts zwischen dem Vater und zwischen mir. Bei mir ist oft irgendwas dazwischen und viele Dinge oder Sünde dazwischen. Wohin sah Jesus? Er sah auf zum Vater. Er sah auf zum Vater. Er sah auf zum Vater. Und das müssen wir lernen, aufsehen zu Jesus. Aufsehen zu Jesus. Ich danke dir dafür, dass du mein Gebet hörst. Ja, heute Morgen und gestern Abend habe ich noch gebetet, dass den Vers, den mir damals mein Seelsorger, als ich 14 Jahre alt war und meine Knie zum ersten Mal gebeugt habe, ganz entschieden und Jesus mein Leben gegeben hat, da gab mir der Seelsorger das Wort aus Johannes 7, 36. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Daran halte ich mich immer wieder. Das sage ich immer wieder. Herr, ich bin damals zu dir gekommen und du hast gesagt, du stößt mich nicht hinaus. Du hast mich nicht ausgestoßen. Ich danke dir dafür. Ich darf bei dir sein. Ich danke dir dafür. Hinschauen auf Jesus, wegschauen von den Problemen. Hinschauen auf Jesus. Jesus ist Anfänger und Vollender des Glaubens. Ein Trainer ist für die Fußballmannschaft ganz wichtig. Sein Verdienst ist ja auch anständig. Ich habe mal ins Internet geguckt. So ein Trainer verdient zwischen 1 und 12 Millionen Euro im Jahr. Ich möchte nicht tauschen. Der Trainer ist der Lehrer für die Mannschaft. Der ist der Coach, der ist der Berater. Der ist auch verantwortlich, dass die Tore schießen. Jesus ist unser Trainer. Er ist unser Lehrer. Er ist unser Coach. Er ist unser Berater. Er ist unser guter Hirte. Er ist die Tür. Er ist das Licht. Er ist das Brot des Lebens. Er ist das lebendige Wasser. Alles, was ich brauche, finde ich in Jesus. Ich möchte nahe bei ihm sein. Ich möchte mich immer wieder ausrichten auf ihn. So ein Trainer versteht was vom Fußballspiel. Ja, das muss er ja. Der Herr Jesus versteht was. Er versteht alles von unserem Lauf. Er war selber Mensch und hat alles durchgemacht, versucht allenthalben, doch ohne Sünde. Er hat gesiegt, ist durch Sieger ans Ziel gegangen, hat sich zur Rechten Gottes gesetzt und hat seine Augen auf uns gerichtet und hilft uns. Er ist unser großer Bruder. Er ist das Haupt. Er ist der Herr aller Herren. Er ist der Heiland. Ja, so spreche ich ihn manchmal an. Manchmal mit Liebe, Heiland. Kennst mich? Manchmal, Herr, ich danke dir dafür. Du bist der Sieger. Du bist der Herr aller Herren. Ich preise dich, je nachdem, ob man oben oder unten ist. Mir geht's auf jeden Fall so. Und wenn der Trainer oder wenn die Mannschaft keine Tore schießt, dann wird der Trainer entlassen, gefeuert. Unser Herr wird niemals entlassen. Nein, er sitzt fest im Sattel und er wartet auf uns. Und mit ihm können wir Tore schießen. Mit ihm können wir den Kampf bestehen. Und wenn wir versagt haben, dann vergibt er uns. Er hat einem König David vergeben. Er hat dem Petrus vergeben, der verleugnet hat, dass er ihn kennt. Er hat dem Thomas vergeben, der einfach nicht glauben kann. Er hat allen vergeben, die zu ihm gekommen sind bis zum heutigen Tag. Er hat auch mir vergeben. Jesus ist dein und mein Ermutiger, Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er vollendet, er bringt uns ans Ziel, er bringt auch dich ans Ziel. Wie schwer die Last auch ist, die du gerade trägst, schau auf ihn. Jesus ist dein Ermutiger. Der Apostel Paulus war davon felsenfest überzeugt. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Jesu Christi. Ja. Er, der Herr aller Herren, dem gegeben ist alle Macht im Himmel und auf Erden, der steht mit uns. Der ist bei uns. Der ist für uns. Der wird niemals entlassen. Der berät uns. Der hat seine Augen auf uns gerichtet. Heute und morgen und alle Tage. Amen.